Ich ging davon aus, aber das war dann ein Fehler zwischen uns beiden, dass der gesamte Bibeltext vorgelesen wird, Galater 5, die Verse 1 bis 13. Deswegen tue ich das jetzt selber. Denn man kann einen Vers erst verstehen, wenn man ihn im Gesamten auch hört. Die Überschrift heißt Aufruf zur rechten Freiheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wolltet und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr liefet gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen. Er sei, wer er wolle. Ihr aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein sehet zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einander vom anderen aufgefressen werdet. Ich liebe die Übersetzung von Martin Luther. Liebe Schwestern und Brüder, die Überschrift über diesen Text lautet Aufruf zur rechten Freiheit. Und der Bruder Dreyer wollte unbedingt wissen, was die Predigt thematisch hergibt. Ich habe es ihm aber nicht gesagt, ich habe ihm nur die Überschrift gesagt. Und da ist ihm ein Wort entschlüpft. Ich weiß nicht, ob er das eigentlich gemerkt hat. Das passiert ja manchmal so. Ich habe gesagt, die Überschrift für die Predigt, das sind zwei Worte. Und die beiden Worte lauten, du darfst. Und da sagte er, ja, ich denke gleich an Margarine oder Butterwas. Ihr Hausfrauen oder ihr Hausmänner, das gibt es ja auch neuerdings. Du darfst. Ja, die Werbung hat sich das angeeignet, uns klarzumachen, dass man von dem, wo draufsteht, du darfst, eben mehr essen kann, weil es nicht so fett ist, nicht so kalorienhaft und ähnliches. Du darfst. Das ist die Überschrift über diesen Text, der an der Sicht die Überschrift hat, Aufruf zur rechten Freiheit. Wenn ich an meine Kindheit denke, da habe ich dort mehr gehört, du darfst nicht das und das tun, als dass ich gehört habe, du darfst das tun. Und ich glaube, den meisten ist es in unserer Kindheit auch ergangen, wer in den 40er, 50er, 60er Jahren als Kind groß geworden ist, da waren die Verbote wesentlich stärker, die auf uns eindrangen, als dass man uns gesagt hat, du darfst dieses oder jenes tun. Wenn ich heute meine Enkelkinder betrachte oder Kinder im gleichen Alter, da habe ich heute den Eindruck, dass die jungen Eltern das genau gedreht haben. Die sagen nicht mehr, du darfst das nicht, sondern die sagen, du darfst. Und die sagen gar nichts mehr. Schwestern und Brüder, lasst uns mal darüber nachdenken, unter welcher Lebensphilosophie man sein Leben gestalten kann, auch unser Glaubensleben. Wir kennen in unserem Sprachschatz die Formulierung, ich bin so frei. Und da macht man was, von dem man sich sonst nicht getraut hätte. Ich bin so frei und gehe als Erster durch die Tür. Ich bin so frei und mache das Fenster auf im Gemeindehaus, weil ich schwitze und den anderen zieht's. Aber ich bin eben so frei. Ja, und dann kommt es immer darauf an, wer das sagt, ich bin so frei. Wenn das der andere sagt und bei mir zieht's, dann habe ich ein Problem. Denn ich bin gar nicht frei, mir zieht's. Ihr seht, mit der Freiheit ist das solche Sache. Wir brauchen als Menschen einen persönlichen Freiraum, das ist nichts Neues. Den brauchen wir als Kinder, als Heranwachsende und den brauchen wir auch, wenn wir alt werden. Wenn wir uns diesen Seniorenbericht des medizinischen Dienstes angehört haben oder gesehen haben, dann kann man langsam Angst bekommen, wenn man alt wird, wenn man ohne Jesus lebt. Wir wollen, auch wenn wir älter werden, freie Menschen sein und nicht irgendwie angebunden an irgendwelche Instrumente oder an irgendwelche Rituale, die man uns überstülpt. Luther hat mal ein Büchlein geschrieben von der Freiheit eines Christenmenschen. Ich bin ja evangelisch getauft und konfirmiert und das mussten wir lesen. Reinhold May hat mal gesungen, manchmal kann man es wieder hören, wenn die Oldie-Sendung kommt für die über 60-Jährigen, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und ich hatte mal das echte Vergnügen, eine Stunde im Cockpit eines Verkehrsflugzeuges über die Alpen und Süddeutschland zu fliegen. man kam sich wirklich grenzenlos vor. Aber dann musste ich an das denken, was vor 5-6 Jahren in Überlingen passiert ist. Ihr erinnert euch, über 100 tote Kinder, weil zwei Maschinen zusammengestoßen sind. Die Freiheit ist nicht grenzenlos. Sie ist nicht grenzenlos. Gibt es denn für Christen eine grenzenlose Freiheit? Die Predigt soll sich also damit heute auseinandersetzen, der Christ, also ich, und die Freiheit. Und da sich unser Leben in der Gemeinde abspielt, die Freiheit in der Gemeinde, zu der ich gehöre. Das Gegenteil von Freiheit ist Unfreiheit. Ist Freiheit gut, ist Unfreiheit schlecht? Kann man das so pauschalieren sagen? Ich meine nein. Ich meine nein, es kommt immer darauf an, aus welcher Situation ich das heraussage und wo ich mich befinde. Freiheit kann gut sein. Aber Freiheit kann auch sehr verführerisch sein. Wenn ich die Freiheit habe, auf der Autobahn so schnell zu fahren, wie ich will, dann kann ich zum Mörder werden, wenn ich andere umfahre. Dann ist die Freiheit schuld, dass ich schuldig geworden bin. Freiheit und Unfreiheit, ist Unfreiheit schlecht? Wir waren 4 Wochen in den neuen Bundesländern in Urlaub auf der Insel Usedom und haben mit vielen wieder gesprochen, die gesagt haben, es war früher gar nicht alles so schlimm. Das haben wir jetzt gemerkt, wo wir alles dürfen, aber nicht alles können. Man muss also vorsichtig sein, auch im christlichen Denken, in unserem eigenen christlichen Glauben, dass wir sagen, Freiheit ist immer gut oder Unfreiheit ist schlecht. Freiheit, wir kennen aus der Geschichte die Freiheitskriege, wir kennen die Befreiungskriege, wir kennen die drei Worte der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Wir kennen so viel, was mit dem Begriff der Freiheit verbunden ist. Denken wir an Ludwig Erhard, dann fällt uns nicht nur die Zigarre ein, sondern der Begriff der freien Marktwirtschaft. Und dann fällt mir auch ein, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Hemsbach. Was sind das eigentlich für welche? Welche Kirche ist denn frei? Freikirchlich. Ich komme ja aus der evangelischen Landeskirche und habe lange gebraucht zu kapieren, was es heißt, evangelisch-freikirchlich. Der Begriff der Baptisten war mir lieber, ist es mir auch heute noch. Dann gibt es also eine freikirchliche Gemeinde. Und mit den Baptisten ist das auch schwierig. Wir haben in Mannheim uns, und dann gibt es in Mannheim eine freie Baptistengemeinde. Ja. Und dann gibt es in Mannheim seit einem Jahr eine bibelgläubige Baptistengemeinde. Wenn ich mich jetzt bekehren will in Mannheim, ich will zu einer Baptistengemeinde gehen, habe ich ein Problem. Ich glaube nicht, dass jemand zu uns kommt, bei unserer nüchternen Bezeichnung, evangelisch, freikirchliche Gemeinde, bibelgläubig. Freie Baptisten. Und ich habe ja vorhin gelesen und gehört, am Mittwoch, und da habe ich mir überlegt, was ist denn ein freier Gottesdienst? Was ist denn das eigentlich, ein freier Gottesdienst? Kann jeder machen, was er will. Du kannst natürlich sagen, du kannst ja kommen. Was ist ein freier Gottesdienst? Liebe Schwestern und Brüder, der Apostel sagt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und in Vers 13, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Und das Grundgesetz, das uns als Bürgern dieses Staates ja sehr wichtig ist, hat in den ersten 12 Artikeln die Freiheitsgrundsätze. Unter anderem auch die Glaubensfreiheit, von der wir ja leben, von der wir ja profitieren, dass wir uns als Christen treffen können. Das ist nicht in allen Ländern dieser Welt so. Ist also, wenn ich in Freiheit lebe, alles erlaubt, was nicht verboten ist? Und da sich unser Leben ja in der Gemeinde abspielt, was ist das eigentlich für eine Gemeinde? Wenn ich hierher komme nach Hemsbach, habe ich noch nie ein Schild gesehen, wie in anderen Städten, violett, evangelische Kirche und dann katholische Kirche und die Freikirchen sind grün. Ich weiß nicht, vielleicht steht da, wenn ich hierher komme, an der Autobahn, habe ich es noch nicht gesehen. Bitte? Gleich rechts. Ja, ich passe auf den fließenden Verkehr auf. Ja, gut. Aber ich werde nachher mal gucken. Ja, da gibt es also verschiedene Schilder. Da gibt es Kirchen, Gemeindezentren. Als ich zum Glauben kam, da ging man in die Kapelle. Ja, das sagt man heute nicht mehr, man geht ins Gemeindezentrum. Als ich zum Glauben kam, da gab es Stubengemeinden. Heute sind das Hauskreise. Mich wundert, dass noch kein englischer Begriff dafür aufgetaucht ist. Hauskreis hört sich ja nun auch nicht gerade sehr modern an. Aber ich bin froh, dass es das noch gibt. Ja, was erwarten eigentlich Gäste, wenn sie in unsere Gemeinde kommen? Erwarten sie Freiheit oder Bedrängnis? Ich weiß nicht, ob heute Morgen Gäste hier sind, die das erste Mal hier sind. Ich würde sie fragen, was erwarten Sie von dieser Gemeinde hier in Hemsbach? Was erwarten Sie? Und das wäre ja für uns auch sehr wichtig zu wissen. Und habe ich, der ich heute Morgen hier bin, in dieser Gemeinde einen Platz? Gehöre ich dazu? Habe ich mich dazu entschieden? Oder bin ich nur dabei? Wir haben in Mannheim viele gläubige Leute, die sind nur dabei, sie gehören aber nicht dazu. Und das geht ineinander über. Und wenn du nur dabei bist und dich noch nicht entscheiden konntest für Christus und für die Gemeinde, dann möchte ich dir Mut zusprechen. Gib heute deine Entscheidung bekannt. Entscheide dich und sprich Brüder oder Schwestern an, zu denen du Vertrauen hast. Und wenn ich zur Gemeinde gehöre, habe ich denn die Freiheit, habe ich den von Gott mir zugewiesenen Platz oder leide ich so still vor mich hin? Ich finde es gut, dass der Ruben jetzt Klavier spielt, wird der Werner entlastet. Er hat den Mut gehabt, er hat sich freigeschwommen, denn das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja gar nicht so einfach. Er hat die Freiheit gehabt, seine Gabe in den Dienst Gottes zu stellen. Was ist Gemeinde für mich? Gemeinde für mich heißt zum Beispiel Lasten tragen, wir haben es gehört in den Bekanntmachungen, Freude zu erleben, wenn Oskar und Gundula ihr Baby haben, große Freude. Gemeinschaft zu erleben, ich habe mal eine Predigt gehalten, ich weiß nicht, vielleicht auch hier, habe ich die Gemeinde mit einem Omnibus verglichen. Könnt ihr euch erinnern, da gehen alle rein. Vorne sitzt der Pastor, der bremst oder gibt Gas, je nach Veranlagung. Und neuerdings muss man manchmal sogar einen Fahrerwechsel machen. Die Fahrer müssen mal ausgetauscht werden. Das erleben wir ja auch in unseren Gemeinden. Wir sind ja eine freikirchliche Gemeinde und keine Kirchengemeinde. Gemeinde heißt für mich in Freiheit leben. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Das heißt ohne Angst. Und ich möchte jetzt die Frage stellen, ohne humoristischen Hintergrund. Kann man in der Gemeinde Hemsbach ohne Angst leben? Kann man in der Gemeinde Mannheim ohne Angst leben? Manchmal habe ich den Eindruck, dass man bei uns in unseren Gemeinden ganz wertneutral formuliert, auch Angst haben kann. Auch Angst haben kann vor bestimmten Dingen, die in diese Gemeinde nicht hineingehören. Genauso wenig wie das, was Paulus an die Galater schreibt, dass sie gut gelaufen sind und jetzt auf einem falschen Weg sind. Da ist was passiert. Was war denn in Galatien? Die Gemeinde in Galatien ist von Paulus gegründet. Und dann war er weg und dann sind judenchristliche Missionare gekommen. Wir können das nachlesen, Galater 1, die Verse 6 bis 8. Die haben judenchristliche Elemente hineingebracht in den Glauben dieser jungen Christengemeinde. Und Paulus sagt, es war eine Irrlehre, was sie euch gesagt haben. Er sagt in Vers 7, ihr liefet gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Ihr liefet gut, ihr liefet fein. Aber sie ließen sich aufhalten. Drei Dinge waren in Galatien angesagt, wo sie sich aufhalten ließen. Das war einmal das Thema der Beschneidung, soll man oder muss man oder kann man, wenn man Christ wird, also Heidenchrist. Also die Meinungsvielfalt war plötzlich da, das Problem hatten sie vorher nicht. Dann ging es zweitens um die Feier von bestimmten Festen jüdischer Tradition. Auch das wollte man der Gemeinde weismachen, das braucht ihr, damit es richtig ist bei euch. Also ging es um Ordnungen und um Satzungen. Und nichts ist gefährlich. Es gibt zwei gefährliche Dinge im Leben einer Gemeinde. Wenn gebaut wird und wenn eine neue Gemeindeordnung erstellt wird, dann wird die Sache ernst. Da gehen die Brüder dann manchmal schon zur Sache. Und in Galatien ging es noch darum, dass Paulus verleumdet wurde. Man hat ihm das nicht mehr abgenommen, dass er der Apostel Jesu Christi ist. Und nun die Frage an mich oder an uns, sind das nun wesentliche Dinge, die die Gemeinde beeinflusst haben, oder ist es unwesentlich? Wo werden wir aufgehalten? Wo werde ich in meinem persönlichen Glaubensleben aufgehalten? Oder wir als Gemeinde? Oder was hat uns vor 3, 4, 5 Jahren in unserer Bundesgemeinschaft in eine Situation gebracht, wo wir aufgehalten wurden, dass wir fast daran zerbrochen werden? Ist es der Pluralismus, dass heute alle Dinge in der Gemeinde doch schlicht und ergreifend machbar und durchführbar sind? Ist es, ich will mir das Wort in den Mund nehmen, ist es die fehlende Gemeindezucht, die heute nur noch in der Bibel steht, wenn irgendetwas passiert? Sind es Frauen- und Männerquoten, Brüder- und Schwesternquoten, damit alles schön gleich ist? Ist es unser Konsumdenken, was uns ja die Familienministerin, es wird ja nie vergessen zu sagen, dass sie 7 Kinder hat, dass ja unsere Familienministerin jetzt uns jetzt so weit gebracht hat, dass man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man Mutter ist, ein Kind kriegt und nach 6 Wochen nicht wieder arbeiten geht. So weit sind wir schon. Müssen wir das annehmen? Müssen wir das annehmen, wenn Gott uns vielleicht einen anderen Weg zeigt als Christen, wenn wir Vater und Mutter geworden sind? Oder ist es die Vielfalt der Definition des Begriffes der Ehe, wann fängt die Ehe eigentlich an, mit all dem, was dazu gehört. Und dann wird ja unterschieden, eine Ehe zwischen Jungen, die dürfen nichts vorher, und zwischen Alten, aus Rentengründen, sagt man dann. Schwestern und Brüder, da sind wir doch Pharisäer, wenn wir so auseinander dividieren. Und da gibt es Gemeinden, da gibt es trockene Baptisten. Gibt es gar nicht so wenig. Sind das nun wesentliche Dinge, wo wir aneinander geraten oder nicht? Oder über den Ablauf von Gottesdiensten, da gibt es auch in vielen unserer Gemeinden doch gewisse Probleme. Man hat früher einen Gottesdienst geleitet, heute ist es ein Moderator. Ich habe mal im Duden nachgeguckt. Ein Moderator steht, der leitet eine Sendung des Fernsehens oder Rundfunks. Und dann habe ich nachgeguckt, was ich in der Kirche gelernt habe als Konfirmand. Da gab es einen Liturgen. Und beim Liturgen steht, der führt durch eine gottesdienstliche Versammlung. Das geht bei uns letztendlich alles ein wenig ineinander über. Und der maßgebende Punkt ist immer die Aussage, ist die Bibel Gottes Wort für mich und für diese Gemeinde in ihrer Gesamtheit oder enthält sie Gottes Wort? Und wenn das Letztere der Fall sein sollte, wer entscheidet, was Gottes Wort ist an dieser Stelle? Wie reagiert Paulus, wenn wir in die Verse 2 bis 6 gucken? Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wolltet, und ihr seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Es gibt bei Paulus kein Jein. Und ich gebe mir auch immer die allergrößte Mühe, dieses Wörtchen nicht in den Mund zu nehmen, weil es für mich ein Unwort ist. Es gibt ein Ja oder es gibt ein Nein. Und im Galater 3, Vers 13 schreibt der Apostel an die Gemeinde, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Und diese Judenmissionaren wollten diese junge Gemeinde wieder unter dieses Gesetz, in diesem Gesetz einbauen. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Und im Gegensatz heißt es in Matthäus 11, Vers 29, nehmet auf, sagt Jesus, mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist leicht. Der Galaterbrief wird, wenn man Kommentare dazu liest, als der Freibrief, der Freiheitsbrief des Neuen Testamentes bezeichnet, ein Brief zur Umkehr. In den ersten beiden Kapiteln schreibt Paulus noch einmal von seinem Apostolat, das er von Christus selber bekommen hat. In den Kapiteln 3 und 4 geht es um das wahre Evangelium, was er verkündigt. Und in den Kapiteln 5 bis 6 um die wahre Freiheit. Ich habe in einem Kommentar gelesen, der Galaterbrief ist ein göttlicher Protest gegen gesetzliche Frömmigkeit. Und ich frage mich, ich frage uns in unseren Gemeinden, erkennen wir die Gefahren, in denen wir heute stehen? Die Galater hatten ganz andere, das Thema Beschneidung ist kein Thema. Aber wir haben auch Probleme und Fragen in unseren Gemeinden, wie gehen wir damit um? Laufen wir Gefahr, in unserem Glaubensleben nachzulassen oder aus der Gnade zu fallen, weil wir nicht mehr wissen, in welchem Freiraum wir uns befinden und diesen Freiraum nicht mehr nützen? Wir feststellen, Bruder, wie weit kann die Toleranz gehen, wenn es darin heißt, in Mannheim haben wir das gehabt, ökumenischer Gottesdienst und die Muslime sind auch dabei. Ich muss sagen, da habe ich ein Problem. Ich habe da ein Problem, wenn wir als Freikirchler damit, meine andere Geschwister sehen das anders. Und dann sind wir schon dabei, ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Und wenn ich die Stellungnahme von Benedikt lese zum Begriff der Kirche, wie er Kirche definiert, ihr werdet das gelesen haben und Kommentare dazu gehört haben, dann habe ich ein Problem, ökumenische Veranstaltungen, wo die katholische Kirche aktiv dabei ist, für die Gemeinde zu akzeptieren. Andere haben sie wieder nicht. Sie haben die Freiheit, hier mit anderen zusammenzuarbeiten. Oder wie gehen wir um mit Randmitgliedern in unseren Gemeinden? Augen zu und durch. Oder wie gehen wir um, wenn es in einer Gemeinde fehlende Versöhnung gibt? Ist zwar vergeben, aber nicht vergessen. Oder wisst ihr, was eine Quallenhand ist? Können wir alle. Da ist jemand, er ist mein Bruder oder meine Schwester. Ich muss ihm die Hand geben, aber bitte nicht so doll. Normalerweise fässt man ja richtig zu, dass man spürt. Eine Quallenhand. Sollte nicht sein. Aber wir leben damit. Oder wenn wir als letztes an die 10 Gebote denken, denkt doch mal jeder für sich nach, welches der 10 Gebote spielt in unserem Volk gesetzestechnisch noch eine Rolle? Welches der 10 Gebote ist zementiert in unserer Rechtsordnung? Es sind derer zwei, das ist das 5. Sollst nicht töten oder morden. Und das ist das 7. Du sollst nicht stehlen. Alle anderen Gebote spielen in unserer Gesellschaft keine Rolle mehr. Im Gegenteil. Und das ist die Freiheit, die wir haben sollen, darauf wieder hinzuweisen, dass wir nach den 10 Geboten lesen. Das setzt natürlich voraus, dass wir sie selbst erstmal können. Dass wir sie selbst erstmal gelernt haben. Wie reagieren wir als Gemeinde auf die Ungöttlichkeit unserer Umgebung, in der wir uns befinden? keine Reaktion zeigen, das heißt also Freiheit lassen, zerstört und verunsichert nicht nur die Freiheit, sondern führt zur Unfreiheit. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir nichts sagen, wir sind so frei, nichts zu sagen, dann müssen wir gewärtig sein, dass die Probleme, in denen wir uns privat befinden oder in der Gemeinde befinden oder im Beruf befinden, über uns zusammenschlagen und wir dann hilflos dem ausgeliefert sind. Letzter Gedanke, Freiheit als dienstbare Liebe. Denn in Vers 13 sagt Paulus, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht im Fleisch Raum geht, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Ich habe diesen Satzpassage überschrieben mit der Formulierung, Freiheit als dienstbare Liebe. An und für sich widerspricht sich das, Dienst und Freiheit. Wenn ich frei bin, muss ich nicht dienen. Wer will heute auch noch dienen? In den Versen 1 bis 12 gibt Paulus der Gemeinde eine Standpauke, aber die sich gewaschen hat. Und dann in Vers 13 baut er ihnen eine Brücke, es gibt kein zu spät. Er sagt, es gibt die Liebe. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. In der Welt ist das kein Thema. So rum. In der Welt ist es genau umgekehrt. Denn wer frei ist, der herrscht. Und der dient nicht. Und der braucht auch nicht lieben. Aber wie ist das in der Gemeinde? Ich denke noch einmal an die 10 Gebote. Sind die 10 Gebote für uns wirklich alle noch Maßstab, die Jungen und die Alten, dass wir sagen, wir erreichen sie alle miteinander nicht, nicht eins. Aber Gott ist uns gnädig, wenn er sieht, dass wir uns Mühe geben, diese Gebote, die er seinem Volk, und das sind auch wir, damals gegeben hat. Freiheit des anderen Diener zu sein. Im 1. Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 8, Vers 9, seht aber zu, dass eure Freiheit nicht gerate zu einem Anstoß für die Schwachen. Liebe Schwestern und Brüder, die Schwachen können auch zu einer Diktatur in einer Gruppe führen. Und Paulus sagt, seht zu, dass eure Freiheit nicht gerade zu einem Anstoß wird für die Schwachen. Da muss ich eben Verzicht üben. Da muss ich Verzicht üben können, obwohl ich die Freiheit habe, das eine zu machen oder das andere, damit ich den anderen nicht beschwere. Auf Freiheit brauche ich nicht zu verzichten. Und es gibt keine Freiheit ohne Gesetz. Wir hätten nicht die Freiheit, uns auf den Straßen zu bewegen, wenn wir keine Straßenverkehrsordnung hätten. Und trotzdem fühlen wir uns als freie Bürger. Und wir können nicht sagen, wir sind freie, gläubige Menschen, wenn wir nicht das Gesetz haben, das Gott uns gegeben hat, nämlich seine Weisungen und seine Gebote, seine Ordnungen. Nur kennen müssen wir sie. Wir haben im Konfirmandenunterricht die 10 Gebote von Martin Luther gelernt, und zwar dann immer noch mit den Erklärungen, was ist das? Was bin ich froh, dass wir das gelernt haben? Ich kann es heute noch. Ich glaube, das, was ist das, wird heute überhaupt nicht mehr gelehrt. Auch in unseren Gemeindeunterrichten glaube ich nicht. Und da haben wir gelernt, in diesem Was ist das, da heißt es, du sollst nicht dieses tun und jenes tun. Ich habe eine Übersetzung gelesen, da hat der Übersetzer gesagt, für Christen heißt das nicht, du sollst nicht, sondern es heißt, du brauchst nicht. Du brauchst das nicht zu tun. Es ist dir nicht verboten, du brauchst das aber nicht zu tun. Und wenn der andere die Freiheit hat, es zu tun, das eine oder andere, dann ist das seine eigene Entscheidung. Christliche Freiheiten und Gesetze nur für Christen. Denn das Vorzeichen muss stimmen. Und ich bin froh, dass in unseren Gemeinden noch immer überall das Kreuz hängt. Wer weiß, wie lange. Es gibt Gemeinden, da hängen schon viele andere Dinge, dass man das Kreuz gar nicht mehr sieht. Je kostbarer die Gabe, je größer die Freiheit, liebe Schwestern und Brüder, desto größer ist auch der Missbrauch. Und Freiheit ist anstrengend. Freiheit ist anstrengend. Man muss sich immer entscheiden. Man muss sich immer entscheiden. Wenn man früher in der DDR war, man ging in die Kaufhalle, da gab es eine Rolle Toilettenpapier in einer Sorte, dann gab es einen Beutel Milch, diese Plastikbeutel, dann gab es dies und jenes. Da musste die Hausfrau nicht entscheiden, was kaufe ich, sondern Hauptsache ich bekomme es. Und jetzt, wie gesagt, wir waren auf Usedom, da sagen die Leute, wir wissen ja gar nicht mehr, wie wir uns entscheiden sollen, was wir denn eigentlich kaufen wollen und machen. Und wenn ich ausnahmsweise einkaufe und soll Joghurt holen, sehe 25 Joghurtbecher, dann nehme ich mein Handy raus und rufe meine Frau an, sag mir was. Weil ich das... Ich blicke da nicht durch, liebe Schwestern und Brüder. Und so ist es auch mit den Angeboten, die uns in unserer Welt, in unserer Umgebung heute angeboten werden. Die Freiheit zwingt mich zur Entscheidung, aber die Gefahr der Verführung ist da. Ich lese nochmal 13 bis 15. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht im Fleischraum geht, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, So seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Und ich kenne Gemeinden, wo das passiert ist. Ich kenne Gemeinden auch hier in unserer Vereinigung, in unserem Landesverband, wo das passiert ist. Und deshalb heißt es, liebt und lebt in Freiheit, indem ihr dient. Und die Dienstleistungsberufe sind in unserer Zeit heute die, die am wenigsten Geld bekommen. Und wer will denn noch dienen? Wir wollen herrschen. Und manchmal gibt es Gemeinden, da gibt es viel mehr Herrscher, Bestimmer. Mein kleiner Enkel sagte mir, na klar, aber Opa, du willst immer bestimmen, was ich machen soll. Er hat gesagt, natürlich, bin ja auch dein Großvater. Hat mich mein Schwiegersohn angeguckt, aber das kann man ja wohl noch so sehen. Wenn ich diene, in der Freiheit diene, liebe Schwestern und Brüder, das muss ich mir vergegenwärtigen und das muss ich auch in der Gemeinde praktizieren. Römer 13, Vers 8 heißt es, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und da brauche ich keine Beschneidung, da brauche ich gar nichts. Wenn ich den anderen liebe, habe ich das Gesetz erfüllt. Und in Römer 13, 10 heißt es, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Ich hatte als Überschrift über die Predigt gesetzt, ganz schlicht und ergreifend, du darfst, Ausrufungszeichen. Und ich bleibe bei dieser Überschrift, aber ich setze noch eins drüber, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und wenn ich so Gott frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll, dann darfst du das tun, was Gott dir gibt. Dann hast du die Freiheit, das eine zu tun oder das andere zu unterlassen. Aber Schwestern und Brüder, wichtig ist die Reihenfolge. Und in Galater 5, Vers 13, ein letztes Mal, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Ihr aber, liebe Brüder, ich sage, ihr aber, liebe auserwählte Christen von Hemsbach, ihr aber, liebe Berufene, und Heinz Rauer ist bei euch kein Unbekannter, Heinz Rauer spricht immer von den Heiligen, wir sind Heilige. Und ich habe mal in der Konkordanz nachgeguckt, wie oft das Wort Heilige für die Christen der damaligen Zeit genannt ist, sehr, sehr oft. Und ich rufe euch zu, ihr lieben Heiligen, dienet einander mit der Gabe, die Gott euch gegeben hat. Und ich wünsche euch, ihr lieben Heiligen, einen gesegneten Sonntag. Amen.